Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Zum zweiten Mal besucht mich heute Podcast-Kollegin und alleinerziehende Mutter Silke Wildner. Und dieses Mal sprechen wir über flexiblen Umgang. Hallo Silke, schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich schon.
Du hast ja ein Buch zum Thema flexibler Umgang geschrieben. Sarah Zöllner hat mir das empfohlen. Hallo Sarah, liebe Grüße. Und es hat mich sehr neugierig gemacht, als ich den Titel gehört habe. Erzähl uns doch mal, was sich dahinter verbirgt. Was ist flexibler Umgang?
Ja, das ist sehr flexibel.
Also, für wen?
Ja, für wen ist es sehr flexibel? Also ich sag mal, wenn keine Regel greift, bleibt man flexibel, so zumindest meine Erfahrung. Wenn man in eine Trennung kommt, beziehungsweise mit Kindern, dann begegnet einem ja medial immer nur das Wechselmodell, das klassische Residenzmodell und das Nestmodell, und mehr scheint es dann nicht zu geben, wobei ich über dich jetzt auch das Besuchsmodell kennengelernt habe. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, was ich auch ein sehr schönes Wort finde. Und als ich mich dann in einer Findungsphase befand, weil irgendwie wir das Nestmodell, das Wechselmodell ausgeschlossen hatten und es dann scheinbar nur noch alternativlos das klassische Residenzmodell gibt, das bezeichnet ja eine ungefähre Aufteilung von 30-70. Also viele machen ja so alle 14 Tage am Wochenende beziehungsweise halbe Ferien oder noch einmal unter der Woche. Ja, und damit startet man dann, wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, wo sie halt kein Säugling mehr sind. Und da habe ich dann, das war so mein Ziel, aber habe tatsächlich eine Schlappe nach der nächsten erlebt. Und dann habe ich festgestellt, dass es noch andere Dinge gibt als in dem Fall nur das klassische Residenzmodell.
Also ihr habt es erstmal mit einer Regelung versucht oder mit einer regelmäßigen Praxis oder du vor allem scheinst das versucht zu haben und hast dann gemerkt, das funktioniert so nicht aus unterschiedlichen Gründen. Und dann kam von dir der Vorschlag oder hat sich das so ergeben, wir gestalten das hier flexibel.
Also ich wollte eigentlich, also es ist von mir ausgegangen und wie gesagt, ich habe keine alternative Umgangsregelung gefunden. Dementsprechend dachte ich, das greift jetzt so und habe mich tatsächlich auch drauf gefreut, auch so im Kontakt mit anderen Alleinerziehenden, die ich dann schon hatte, wo ich dachte, ja, okay, so zwar am Anfang ein bisschen Knoten im Hals, so alle 14 Tage ein Wochenende für mich zu haben, aber auch eine Vorfreude darauf, wieder ich selbst sein zu dürfen, mein Leben leben zu dürfen, so wie es ja vor der letzten Beziehung war im Grunde, ja, also bevor man Kind, Kegel und einen Partner hatte. Deswegen habe ich eigentlich auch gar nicht groß drüber gesprochen. Ich habe das einfach vorausgesetzt und dann entsprechend versucht, mit ihm die Umgangszeiten zu klären, damit das dann einfach alles irgendwie planbar ist, auch für mich. Und da habe ich tatsächlich eine Schlappe nach der nächsten erlebt. Es hat alles überhaupt nicht so funktioniert. Niemand muss so einen Umgang mit seinem Kind haben, auch wenn es ja sogenannten Umgangsrecht oder auch Umgangspflicht gibt. Und wenn der andere einfach die Termine umschmeißt, kurzfristig nicht kann oder es verpennt hat oder ganz kurzfristig plötzlich sagt, ja, kann ich das Kind jetzt haben, was unseren ganzen Alltag, der so langsam erst anfing, über den Haufen schmeißt, da muss man wirklich sehr gut auf sich selbst hören und erstmal abwägen und denkt sich, ja, okay, ich soll als Hauptbezugsperson natürlich den Umgang für meine Kinder möglich machen, und dann fängt man sehr schnell an, den eigenen Alltag wirklich über den Haufen zu schmeißen. Aber andererseits bin ich dann auch dafür, dass die Regelmäßigkeit eingehalten wird, was auch nicht stattgefunden hat. Und dann ist es wirklich ein ganz, ganz großes Chaos gewesen. Mein Sohn, der braucht feste Strukturen, der braucht feste Abläufe. Und wenn es dann heißt, der Papa kommt und er freut sich und Papa kommt dann doch nicht. Ich meine, so ein, zwei Mal konnte ich ihm das noch erklären, aber es ist schon sehr hart, dann in ein sehr trauriges Kindergesicht zu blicken, wenn man weiß, ey, ich mache hier alles möglich. Ich versuche, diese Familie irgendwie zu halten, auszuhalten, die Gefühle Halt und Struktur zu geben. Und der andere torpediert es einfach mit seiner, ich weiß nicht, heute nicht und morgen vielleicht Einstellung. Da denke ich mir auch, warum, als Mutter, das versteht man vorher auch nicht, wie es ist als Mutter, aber als Vater dann zumindest ein paar Termine möglich zu machen, wenn man schon Kinder bekommen hat, geheiratet hat und ein Haus gekauft hat, habe ich dann doch irgendwie vorausgesetzt. Aber tatsächlich, es ist alles möglich, es ist alles offen. Das möchte ich den lieben Hörerinnen und Hörern gleich mitgeben. Da ist überhaupt nichts in Stein gemeißelt, da muss überhaupt gar nichts gemacht werden. Es gibt auch Väter, die tatsächlich gar keinen Umgang, oder auch Mütter, die gar keinen Umgang mit ihren Kindern haben wollen, aus freien Stücken. Und das ist dann tatsächlich etwas, womit man dann auch erstmal irgendwie lernen muss, umzugehen.
Also flexibel heißt tatsächlich in eurer Konstellation vor allem für den anderen Elternteil flexibel, während es für dich hieß und heißt, du bist immer zuständig, bis auf wenige Ausnahmen, oder hieß, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, die Kinder sind jetzt ein bisschen größer. Was mich sehr beeindruckt hat in deinem Buch, ist, dir dabei zuzuhören sozusagen oder zu lesen, wie du so ein Umdenken für dich erreicht hast. Und ich erlebe das oft in meiner Praxis, aber auch bei Freundinnen und Bekannten. Nach einer Trennung hat ein Elternteil eine klare Vorstellung, wie es für die Familie weiterzugehen hat, vielleicht auch, weil es alle so machen. Und die andere macht da aus Gründen nicht mit. Und dann ist es so ein Kampf und gegen die Wand rennen und durch die Wand versuchen durchzukommen, was oft nicht gut funktioniert. Wie ist es dir gelungen, umzudenken?
Ja, also es war so, es ist mir umso besser geglückt, je weniger Kontakt ich mit meinem Ex-Mann hatte, für uns irgendwie so als Mini-Familie eine Form zu finden, Abläufe zu finden, neue Routinen zu finden, auch neue Sicherheiten dadurch zu finden. Das Einzige, was halt wirklich noch totales Chaos war, war dieses Umgangsthema. Und irgendwann habe ich tatsächlich gedacht, also man trägt dann dem anderen die Kinder hinterher oder glaubt immer noch an eine gute Lösung. Der andere hat nur jetzt gerade temporär vielleicht Schwierigkeiten oder keine Zeit. Aber wenn man sich das eine gewisse Zeit anschaut und wie gesagt, mein Sohn da auch sehr gefühlsbetont reagiert, fragt man sich tatsächlich, für wen mache ich das hier überhaupt? Mache ich das für meine Kinder? Mache ich das für mich? Nee, eigentlich mache ich hier gerade was ganz Fatales, nämlich irgendwie dem Ex noch so einen großen Raum und so einen großen Zugriff auf unseren Alltag zu geben. Und ich musste ja natürlich auch sehr auf meine eigene Energie achten. Ja, also wie gesagt, die Kinder kriegen gefühlsmäßig ja auch sehr viel mit. Wenn ich total gereizt bin, dann ist es ja wirklich nicht gut Mutter sein, sage ich mal. Und als ich ihn so als Energiefresser und diese Situation als Energiefresser erkannte, habe ich gedacht, okay, Moment mal, er ist Vater von zwei Kindern, er hat sich getrennt. Ich habe jetzt ganz lange versucht, mit ihm Termine auszumachen oder eine gewisse Regelmäßigkeit, habe ihn auch zu Vier-Augen-Gesprächen gebeten, um ihm das zu erklären, wozu das denn sinnvoll ist und wichtig ist und was er vielleicht auch mit seinem Sohn noch so machen könnte, wenn ihm nichts einfällt oder was auch immer. Ja. Aber irgendwann darf man dann tatsächlich sagen, okay, ich habe jetzt mein Bestes nach bestem Wissen und Gewissen getan, es hat nicht funktioniert. Und habe mich dann wirklich, also wie gesagt, irgendwann ist die Energie da auch nicht mehr lockerflockig parat, dass ich dachte, nee, ich habe da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Und dann ich habe dann einfach geschwiegen. Ich habe einfach nichts mehr, ich habe einfach gedacht, okay, jetzt, du hast da immer nur das Beste in ihm gesehen und dass es vielleicht gerade jetzt nicht funktioniert. Aber habe dann wirklich mal diesen Versuch gestartet, gar nichts mehr in diese Hinsicht irgendwie anzubringen. Und habe wirklich einfach keine Nachrichten mehr geschrieben, habe ihn nicht mehr an Termine erinnert oder sonst irgendwas und habe es einfach mal laufen lassen. Und das Laufen lassen lief dann so, dass er sich gar nicht mehr gemeldet hat, ein ganzes halbes Jahr. Und dann hat scheinbar bei ihm Umdenken stattgefunden, weil er dann gemerkt hat, oh Moment mal, ich habe ja gar keine Kinder mehr. Ups. Und dann musste er, also er, dann ist er auf uns zugekommen und dadurch ist es dann auch erst wieder zum Laufen gekommen.
Also du hast ein halbes Jahr keine Angebote gemacht, so wie wäre es am Wochenende oder unter der Woche mal, sondern einfach mal abgewartet beziehungsweise dein eigenes Leben gelebt mit Mama und zwei Kindern. Und nach einem halben Jahr kam er dann wieder mit Anfragen sozusagen, wann kann ich mal die Kinder sehen?
Genau.
Hast du dieses Umdenken alleine hinbekommen oder hattest du Unterstützung, Coaching oder eine gute Freundin oder andere Mütter?
Ich hatte nicht unbedingt zu dem Zeitpunkt, weil da sind wir auch schon selbst noch woanders hingezogen. Aber ich hatte direkt nach der Trennung, hatte ich eine Therapeutin, die mich zum ersten Mal auch wieder in meinem Ich bestärkt hat. Ja, und mir auch gute Ruhe gegeben hat, weil das ist ja das, was nach einer Trennung passiert, dass man da sehr aufgeregt ist und denkt, oh Gott, jetzt muss die Welt sich komplett verändern und man hat aber keine Kraft mit so zwei kleinen Kindern. Das hatte mir ein ganz gutes Fundament gegeben, auf dem ich dann weiter nachdenken konnte. Und als ich dann in der Heimat war, wohin ich zurückgezogen bin mit den Kindern, hatte ich hier auch noch ganz gute Gesprächspartner. Es waren jetzt keine Therapeuten und keine Coaches, da war auch eine Hebamme unter anderem dabei. Und die haben ja auch die Situation mitbekommen und dass da nicht so der Umgang ins Laufen kommt und dass da irgendwie das scheinbar nur einseitig ist und nicht von beiden Seiten getragen. Noch engeren Umgang mit, wie gesagt, Wechselmodell oder Nestmodell hatten wir von vornherein ausgeschlossen. Also mussten wir irgendwie bei diesem Residenzmodell anknüpfen. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass ich ein Residenzmodell habe, obwohl er dann vielleicht nur einmal im Monat die Kinder genommen hat. Aber als ich, du hast das Buch angesprochen, als ich mich mit einer getrennt alleinerziehenden Mama, also einer Wechselmodellmama und einer richtig echten klassischen Residenzmodellmama unterhalten habe, ist bei mir wirklich das Birnchen aufgegangen. Und ich habe gedacht, Moment mal, ich habe ja überhaupt kein Residenz, also kein klassisches Residenzmodell. Residenz zwar schon, weil die Kinder bei mir sind, ihren Mittelpunkt bei mir haben, aber nicht so in dieser 30-70-Aufteilung, wie man das klassischerweise kennt. Und da kam bei mir tatsächlich eine Wortfindungsstörung, weil ich erstmal überlegen musste, wie nenne ich das ganze Ding? Und dann haben wir tatsächlich zu dritt festgestellt, dass wir alle zwar irgendwie in einem Boot sitzen, aber alle komplett unterschiedliche Lebenssituationen, auch mit unseren Kindern, haben noch ganz unterschiedliche Herausforderungen, was dann auch der Grundstein zu dieser Buchreihe, ist ja eine Buchreihe allein mit Kind, mit ganz vielen Aspekten und Einzelthemen gelegt hat. Und da hatte ich mich erst genannt unsteter bis gar kein Umgang, weil auch das passiert sehr häufig, dass gar kein Umgang stattfindet. Und irgendwann bin ich dann im Laufe dieser Buchschreiberei auf das Wort flexibler Umgang gekommen und das hat mir dann eigentlich ganz gut gefallen, weil es ja die Flexibilität, die man da mitbringt, auch ganz gut skizziert.
Ich mag ja positive Begriffe, aber es ist schon leicht euphemistisch, weil natürlich auch es ist ein Residenzmodell mit sehr unregelmäßigem Umgang des anderen Elternteils. Ich versuche mir gerade so den Alltag vorzustellen und überlege mir, ich bin ja Juristin vom Hintergrund her oder auch Mediatorin, wo wir Regelungen suchen für Eltern, wo Eltern Regelungen suchen für ihre Familie. Heißt das, es gibt gar keine Regelungen oder habt ihr Regelungen im Sinne zum Beispiel von, wenn er die Kinder sehen will, muss er sich 48 Stunden vorher melden? Ich versuche mir so, du kannst ja nicht zu Hause sitzen und warten, dass das Telefon
klingelt. Genau, genau. Und das ist ja das, was entstanden ist in der Vorzeit, also vor dem Umdenken hätte ich tatsächlich, wenn das Telefon klingelt, überlegt oder sogar vielleicht sogar irgendwas abgesagt, damit der Sohn dann tatsächlich und später auch die Tochter den Umgang wahrnehmen kann. Aber nach dem Umdenken hab ich auch ganz klar, wo er dann wieder kam, gesagt, okay, aber das geht halt nicht innerhalb von 48 Stunden, sondern wir brauchen mal mindestens 1 bis 2 Wochen Vorlauf, um zu schauen, wann im Laufe der nächsten Wochen ein Termin möglich ist, weil dann ja auch Kindergeburtstage anstehen, Kindergartenfeste anstehen, Familienfeste anstehen, Feiertage sind und so. Also es ist ja nicht so, als wären wir ein weißes Blatt als Mini-Familie, das immer irgendwie Zeit hat und nur darauf hofft, dass der andere sich meldet. Also ich habe schon gesagt, oder wenn tatsächlich, es war natürlich auch wieder ein Lern- und Umdenkprozess, wenn er sich dann tatsächlich sehr kurzfristig gemeldet hat, habe ich es einfach abgelehnt. Also das war mein Learning aus der Sache. Und tatsächlich nur angenommen oder dann mit ihm besprochen, nee, an dem Wochenende geht's nicht, weil, aber guck mal, vielleicht das Wochenende danach hast du da Zeit. Hat ein paar SMS oder E-Mails hin und her manchmal gedauert, aber dann hatten wir meistens irgendwie ein Umgangswochenende gefunden. Hatte sich dann auch so eingependelt bei einmal im Monat. Ja, wie gesagt, alle 14 Tage hat ja nicht funktioniert. Irgendwann im Laufe dieses Monats hatte ich dann mein Umgangswochenende. Irgendwann ist auch die Tochter mitgefahren. Das heißt, ich hatte dann auch wirklich ein Umgangswochenende für mich. Was für mich ja schon mal eine gute Situation war, wenn man bedenkt, dass es vorher Chaos war, dass es dann ein halbes Jahr lang gar nichts war, wo wir aber als Minifamilie auch sehr stark zusammengewachsen sind, muss ich mal sagen. Und dann war das für mich erstmal soweit okay, bis eine Freundin zu mir kam und mit mir beruflich am Wochenende was starten wollte, ein Seminar anbieten wollte. Und sie sagte zu mir, wann im nächsten halben Jahr hast du ein Wochenende frei, dass wir da das Seminar anbieten können. Und da ist es mir wirklich wie die Schuppen von Augen gefallen, dass ich dachte, gar keins. Ich habe, bis meine Kinder 18 sind, keine Planungssicherheit. Da sind wir schon bei den Nachteilen. Und das habe ich dann tatsächlich auch mit ihm wieder besprechen müssen, sodass ich mittlerweile ein Vetorecht habe. Sprich, wenn ich weiß, ich brauche tatsächlich, sage ich mal, im nächsten Monat ein festes Wochenende, dann kann ich das bei ihm anmerken und meistens klappt es dann auch mit genügend Vorlauf, dass ich auch dieses Wochenende dann kinderfrei habe.
Lass uns ruhig bei den Nachteilen bleiben, bevor ich noch ein paar Fragen zu besonderen Tagen, wie zum Beispiel Geburtstagen oder so, habe. Aber erzähl doch erstmal die Nachteile und Herausforderungen und wenn du Vorteile sehen kannst, gern auch die Vorteile.
Ja, Vorteile gibt's. Keine Angst. Also, Nachteile hatten wir schon, Planungsunsicherheit, bis meine Kinder 18 sind, wenn man nicht irgendwie da so ein Vetorecht, sage ich mal, benutzt, wie ich es gemacht habe.
Ja, oder ist Fremdbetreuung, oder? Hast du auch mal Fremdbetreuung dann versucht oder Nachbarschaft?
Ja, aber selbst in der Fremdbetreuung ist es ja so, dass wenn da ein Krankheitsfall auftritt oder so irgendwas, ja, oder das Kind irgendwie eine Rotznase hat, dass es dann halt wieder bei mir landet. Also deswegen richtige, echte Planungssicherheit. Klar, können sie auch mal, mittlerweile sind sie auch groß genug, da können sie mal irgendwo übernachten, was weiß ich, bei Freunden oder so. Oder auch meine Mutter hat mich am Anfang unterstützt oder auch meine Schwester hat mich sehr stark unterstützt. Deswegen bin ich ja auch in die Heimat zurückgezogen. Aber tatsächlich eine richtig echte Planungssicherheit, wo er wirklich in der Verantwortung ist, habe ich halt nur, wenn die Kinder bei ihm sind. Ich habe natürlich höhere Kosten, weil die Kinder halt mehr als 30, 70 bei mir sind. Das heißt, auch immer Essen im Kühlschrank ist oder was auch immer, was da noch ansteht, alles auf meine Kappe läuft. Zum Beispiel auch Urlaub, den mache ich nämlich auch komplett alleine. Das heißt, ich zahle da immer Urlaub zu dritt, statt für mich mal alleine ein Wochenende in irgendein Wellnesshotel. So, und es ist auch so, dass die Düsseldorfer Tabelle ausgelegt ist auf dieses klassische Residenzmodell mit 30-70. Das heißt, alles, was unter dieser Aufteilung ist, ist nicht berücksichtigt. Also bei 20-80 oder bei 10-90 oder 0-100, ja, müsste man eigentlich mehr Kindesunterhalt bekommen, weil man ja auch weniger Zeit hat zum Arbeiten. Ist ja ganz klar der Fall. Genau, das ist nämlich auch so.
Und wie habt ihr das geregelt? Bekommst du mehr Unterhalt?
Nein. Ich bekomme gerade mal Kindesmindestunterhalt. Er ist selbstständig, er kann sich runterrechnen. Also da muss ich schon gucken, dass ich meine Einnahmen generiere. Aber dennoch ist es allein schon durch diese Düsseldorfer Tabelle, die keinerlei Auf- oder Abstockungen hat. Wir haben es aber auch nicht anwaltlich regeln lassen. Wir haben da gewisse Dinge und ich bin einfach auch mit gewissen Dingen zufrieden und fange da jetzt nicht an, das große Rad zu drehen, weil ich einfach mit so Gerichtsstreitigkeiten genauso wie er nicht so gerne, ja, es fühlt sich oft nicht gut an, da was durchdrücken zu müssen. Ja. Genau, und der Mental Load natürlich. Also alles wird von mir organisiert. Ja, sei das eine Vorweihnachtszeit, seien das Geschenke. Oft fragt er mich, was wünschen sich denn die Kinder, statt selber sich Gedanken um die Geschenke der Kinder zu machen, plus seine ganze Familie etc. pp. Und es bleibt halt, ja, weniger Zeit für Berufliches, eigene Freunde treffen, das eigene Leben. Beziehungsweise ist es dann halt oft so, dass wenn ich wirklich mal ein freies Wochenende habe, dass ich dann halt noch sehr viel vom Beruflichen aufarbeite, weil es einfach unter der Woche doch ein bisschen eng ist. Ja.
Und was denkst du, sind die Nachteile für die Kinder?
Die Nachteile für die Kinder, kann ich jetzt tatsächlich so ad hoc, fällt mir nicht viel ein, weil ich sehe es tatsächlich eher als Vorteil für die Kinder, dass sie einfach in ihrem Bedürfnis bleiben können. Also ich merke das auch bei ihnen, wenn wieder eine etwas größere Lücke entstanden ist, was durchaus mal passieren kann, wenn beispielsweise in einem Monat das Umgangswochenende ganz am Anfang liegt und im nächsten Monat mehr in Mitte oder Ende, dann können das schon mal 4, 5, 6 Wochen sein, was es tatsächlich auch schon mal geworden ist. Oder er zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit hat er sein berufliches Hauptgeschäft. Da ist es dann oft so gewesen, zumindest in den letzten Jahren, dass es ab Oktober immer noch keine Umgänge gibt bis Weihnachten, dass sie denn das den Papa im Oktober das letzte Mal gesehen haben und dann an Weihnachten wieder. Er hat dann schon versucht, so hier und da mal einen Nachmittag noch zu kommen, damit halt diese Lücken nicht allzu groß werden. Aber tatsächlich merke ich, dass dadurch, dass es nicht so eine feste Taktung hat, auch die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Also ich freue mich, wenn sie dann sagen, aber wann ist denn wieder Papa-Wochenende? Weil das ist halt nicht der Fall, wenn es so eine starre Regelung gibt. Oder was wir auch, wie gesagt, probiert hatten durch häufigere Umgänge, dass die Kinder manchmal gar nicht wollen, ja, dass sie dann heulend im Auto sitzen oder dir noch hinterherlaufen, wenn du dann schon am Wegfahren bist, also alles schon erlebt. Und das habe ich wirklich als sehr, als ungute Zeit irgendwie erlebt. Und so finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir auch auf gewisse Dinge flexibel agieren können, dadurch, dass wir keine feste Taktung haben.
Und wie geht ihr mit besonderen Zeiten um? Ferien hast du schon gesagt, die übernimmst du. Aber was ist mit Weihnachten, hast du erwähnt, und Geburtstage der Kinder, aber auch Geburtstage der Eltern, die man ja auch ganz gern mit seinen Kindern verbringt. Ostern, habt ihr da Regelungen oder wird da auch mal geschaut, wie so die Möglichkeiten sind?
Also bei uns ist es ganz spannend. Also bei mir ist, wie gesagt, der Hauptwohnsitz, der Alltag der Kinder, die Hauptbezugsperson. Es gibt kein Leben in zwei Haushalten. Es gibt auch kein 50-50 oder sonst irgendwas. Also hier findet das Leben meiner Kinder statt. Was ich auch ganz schön finde, weil dadurch habe ich zum Beispiel keine großen blinden Flecke im Leben meiner Kinder. Also es ist nicht so, dass die eine ganze Woche weg waren, irgendwie emotional aufgewühlt nach Hause kommen und ich keine Ahnung, was passiert ist in der ganzen Woche, ja. Und wir haben halt diese wenigeren Abschiede, was ich auch gut finde, nachdem ich, wie gesagt, schon hier und da mal ein heulendes Kind ins Auto gesetzt habe und danach erstmal selber heulen musste. Aber das ist dann so, wenn jetzt Ferien sind, also sagen wir Osterferien, Weihnachtsferien, Geburtstage fallen bei uns immer in die Sommerferien, also auch da Ferien, ist es so, dass seine Familie uns da sehr stark unterstützt. Die wohnen relativ weit weg. Deswegen kann man da nicht einfach mal am Wochenende oder zum Geburtstag hinfahren. Aber das ist wirklich so, dass die uns direkt nach der Trennung suggeriert haben, egal was bei euch da passiert ist. Ich ohne ihn bin mit den Kindern auch immer gern gesehener Gast. Das wird wirklich, es ist eine ganz große, herzliche Freude. Meine Kinder sind auch die einzigen Enkel. Und wie gesagt, der Weg dahin ist sehr lang. Deswegen nutzen wir besonders diese Ferienzeiten, um dann mit den Kindern, also einer fährt dann hin mit den Kindern, verbringt dann da 2-3 Tage, dann wechseln wir ab. Das heißt, der fährt weg, ich fahre hin oder andersrum. Und es gibt sozusagen so einen Flying-Übergang. Also der eine Elternteil ist weg, der nächste kommt praktisch schon wieder die Auffahrt hoch. Und dann verbringt dann der nächste mit den Kindern auch noch mal ein paar Tage, sodass es im Endeffekt für die Kinder eine Woche Urlaub bei den Großeltern ist, plus wechselnde Elternteile, was wir als sehr entspannend empfunden haben. Es gefällt mir unglaublich gut, dass ich auch mal Gast sein darf, dass ich mich nicht um alles kümmern muss, dass ich aber auch dafür kein Geld ausgeben muss. Also an dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Großeltern in Bayern. Und ja, so kommen wir in eine gewisse Urlaubssituation und es bleibt nicht alles an mir hängen, weil bei ihm findet tatsächlich nicht so viel statt. Also selbst wenn er die Kinder dann am zweiten oder ersten Weihnachtsfeiertag zu sich holt, fahren sie dann meistens schon zu den Großeltern. Oder wir sind an Ostern bei Oma, meistens dann auch wirklich an Ostersonntag schon oder Ostermontag, da werden dann noch Ostereier versteckt und ich kriege einen lecker Kuchen und Kaffee und stehe morgens auf und es duftet herrlich, ja. Und das ist wirklich eine ganz wunderbare Situation, für die ich auch wirklich sehr, sehr dankbar bin. Weil wie gesagt, da komme ich dann auch mal raus und habe nicht die großen Kosten dafür an der Backe.
Finde ich so schön zu hören, weil gerade bei Trennungseltern, bei denen der Umgang nicht so regelmäßig stattfindet oder gar kein Umgang, verlieren die Kinder ja nicht nur den anderen Elternteil, sondern dessen gesamte Familie oft, also Großeltern, aber auch Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen. Und das ist schön zu hören, dass ihr das trotz Trennung und nicht sehr regelmäßigen Umgang hinbekommen habt, dass die Kinder die Großeltern in ihrem Leben haben, dann auch recht umfangreich in den Ferien. Und Kindergeburtstage, wie handhabt ihr die?
Also bei Kindergeburtstagen war es ein Learning oder war für mich von Anfang an klar, dass es nicht sehr förderlich ist, weil bei uns ist es nämlich etwas anders mit meinen Eltern. Also es ist nicht so ein herzliches Hallo, sondern eher so, er hat sich getrennt. Ja, das ist schon nicht so positiv aufgenommen worden, was er da sozusagen mit ausgelöst hat und die Situation, in der man sich auch befindet, wenn der andere nicht mehr möchte. Das muss man sich ja mal vorstellen, alleinerziehend sein. Er kommt ja mit so vielen Schwierigkeiten einher, finanzieller Art, beruflicher Zeit, haben wir ja gerade schon gesagt, ne, wann habe ich noch die Zeit, meinen Beruf auszuüben, zumal es halt keinen großen Betreuungsaufwand vom anderen gibt. Dementsprechend ist er da eher nicht so gern gesehen. Und dann ist es wirklich so, dass ich hier teilweise 3-mal Geburtstag feiere, also einmal natürlich am Haupttag, wo er dann auch von uns eingeladen ist, Kaffee zu trinken. Das findet bei uns, ja meistens sind die Geburtstage ja an irgendwelchen Wochentagen und es ist ja sowieso Ferienzeit bei uns. Das heißt, da ist auch jetzt nicht meine Familie hier dann vor Ort immer gleich alle da. Das heißt, wir machen so einen Tag für uns, wo wir vielleicht einen Ausflug machen. Ich mit Kindern, wenn der Papa nicht kann. Andererseits, wenn Papa kann, dann gibt's hier einen Kaffee trinken, wo wir so unter uns sind, wo wir wirklich wieder so gefühlt wie eine Familie sind. Also Mama, Papa und die beiden Kinder. Dann gibt es noch ein Fest, wo ich meine Familie einlade und manchmal, wenn Papa halt nicht konnte an dem Tag, dann holt er das Geburtstagskind dann zeitnah, entweder am nächsten Wochenende oder wie gesagt unter den Ferien ab und dann wird da auch nochmal Geburtstag nachgefeiert.
Also viel, viel feiern für die Kinder und ich finde es wirklich beeindruckend, wie du da auf die Situation gut reagierst und einen guten Weg für die Familie gefunden hast, mit ganz viel Einsatz deinerseits natürlich auch. Du hast schon ein paar Mal gesagt, das ist so ein Lernprozess und du hast viel über die letzten Jahre auch für dich verstanden. Wenn du zurückblicken könntest und der Silke von damals einen Rat geben könntest, wie würde dieser lauten?
Ja, der Rat an die Silke von damals. Natürlich sowas wie, gib nicht auf, es gibt immer einen Weg. Das sieht man natürlich im ersten Moment in so einer Situation nicht, weil ja das ganze Lebensmodell, bis der Tod uns scheidet, ja nicht mehr Existenz ist. Also alles, was man sich jemals vorher ausgedacht hatte, wie das Leben so laufen wird, ist weggewischt. Also das ist zusammengebrochen. Und mit den zwei kleinen Kindern und der eigenen, ja, Gedanken- und Gefühlsspirale da irgendwie Land zu sehen, ist verdammt schwer. Und das Zweite ist, ja, vieles ist halt so eine Illusion. Also wir packen ja auf Beziehungen so viele Verträge drauf, Hausverträge, Eheverträge, Kinder geboren. Und man denkt, das ist so fest und es ist so in Sicherheit. Aber es ist, wie ich gerade von einer weiteren Buchautorin erfahren habe, so, die Trennung ist nur ein paar Worte entfernt, weil bei ihr kam es einfach per SMS aufs Handy. Und das ist was, was man sich auch durchaus vergewärtigen darf. Also diese Sicherheit ist eine Illusion, genauso wie auch diese Erwartungshaltung, in der man dann in diese Trennungssituation startet und sich Informationen dann aus dem Internet holt, wie jetzt über diese Umgangsmodelle. Durch diese Erwartungshaltung ist ja bei mir auch ganz viel ausgelöst worden. Ja, ich habe erwartet, dass der Vater entsprechende Umgangszeiten möglich macht. Ich habe ja erwartet, dass das alles rund läuft, dass es gar keine Alternative gibt. Aber das stimmt ja nicht, sondern es ist tatsächlich auch hier eher ein Learning by Doing. Und andererseits muss ich jetzt sagen, und das hört sich vielleicht auch wieder merkwürdig an, dass ich sehr froh bin, dass wir es nicht über ein Gericht haben laufen lassen, dass wir es nicht festgezurrt haben, weil ich frage mich halt auch andererseits, was ist denn so ein, also ne, die Gefühle spüren die Kinder ja, was ist denn so ein erzwungener Umgang wert? Und ich bin tatsächlich jetzt sehr froh, dass ich, man kann es ja so ein bisschen vergleichen, wie wenn eine intakte Familie ist, wo die Mutter einfach sehr viel zu Hause ist und es fehlt halt die finanzielle Absicherung, sage ich mal, aber tatsächlich ist das ungefähr so mit meinem Leben zu vergleichen. Flexibel heißt für mich jetzt nicht, dass ich ihm immer noch versuche, alles recht zu machen, sondern ich bin ganz froh, dass es nicht so viele Abschiede gibt. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht so viel bei ihm sind. Ich bin froh, sie bei mir zu haben. Ich bin Mutter geworden, weil ich Kinder haben wollte. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das für mich alles irgendwie unter einen Hut gebracht und in ein Modell, was ja kein Modell ist, weil es keinen Modellcharakter hat, gekippt habe. Und dementsprechend bin ich jetzt eigentlich sehr glücklich damit. Und wie gesagt, die Planungssicherheit hole ich mir dadurch, dass wir Termine festzurren. Und da ist er auch wirklich dann 100% parat und macht es möglich. Und wenn er mit den Kindern zu seinen Eltern fährt, ist mir auch egal. Und das habe ich am Anfang nicht gesehen. Und diese aufmunternden Worte, dass es immer einen Weg gibt, das würde ich gerne der Silke von früher sagen.
Sehr schön. Und mit diesen wunderbaren Worten möchte ich das Gespräch beenden. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Offenheit, Silke.
Ja, vielen Dank für dein Interesse und die Einladung.
Sehr gern. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.